Ja, vielen Dank für die warmherzige Begrüßung heute hier. Ich bin auch sehr froh, unter euch zu sein und dass ich bei manchen Leuten im Wohnzimmer erscheine oder sonst wo sie sind, freut mich natürlich auch. Zu Beginn möchte ich ein paar Sprüche über Geld hier zum Besten geben. Geld alleine macht noch nicht glücklich, aber das beruhigt. Das ist so der gängigste Spruch, schätze ich mal. Aber dass Geld nicht glücklich macht, das haben wir auch schon mal gehört, aber allerdings meint man meistens damit das Geld der anderen. Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, für Geld alles zu tun, bereit zu sein. Aber der beste Spruch oder einer der guten hat Albert Einstein mal gesagt. Er sagte, die besten Dinge im Leben, die sind nicht für Geld zu bekommen. So wird es ein bisschen jetzt ernster und näher zu meinem Thema. Ein so ziemlich reicher Mann hat Folgendes mal gesagt, wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Das sagte der Aristoteles Onassis, ein griechisch-argentinischer Reeder, der in den 50er Jahren 30 Reedereien besaß und diese 30 Reedereien umfassten mehr als 900 Schiffe. Die meisten davon waren Öltanker. Dieser Mann gehörte auch der Insel Skorpios im Ionischen Meer. Also, wenn jemand Geld gehabt hat, dann er. Und somit sind wir schon so ziemlich beim Thema, was man für Geld nicht haben kann oder nicht kaufen kann. Wir leben ja in einer Welt, in der der Eindruck entsteht, dass mit Geld sich alles regeln lässt. Es wird auch in der jüngsten Vergangenheit, haben wir es ja mehrfach gehört, alles, ob das die Pandemie war, am Ende mit Geld beziffert und die Lösung in bestimmten Summen präsentiert. Das ist auch die aktuelle Geschichte mit dem Kriegsgeschehen Russland und Ukraine. Auch dort wird sehr oft die Lösung bzw. die Hilfen in bestimmten Geldbeträgen immer genannt, als würde man damit alles lösen können. Doch da lernen wir, dass man das nicht wirklich kann. Aber das ist nicht der Mittelpunkt meines Themas heute Morgen. Unser Predigttext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Verse 18 bis 25. Ich lese uns den Text. Und es fragte ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und die Mutter. Und er sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Was man für Geld nicht kaufen kann. Was muss ich getan haben, um das ewige Leben? Das war die Frage, die hier zu Beginn gestellt worden ist. Es war ein ungewöhnlicher Mensch, eine ungewöhnliche Frage und derjenige, dem die Frage gestellt wurde, war auch kein gewöhnlicher Mensch. Jesus Christus wurde hier gefragt, was muss ich getan haben für das ewige Leben? Die Frage nach dem ewigen Leben zielt auf das, Was bleibt, wenn die ganze Welt vergangen ist? Wenn alles vorbei ist? Was bleibt dann? Diese Frage zielt auch zugleich auf das Schicksal des Menschen nach dem Tod. In Prediger steht Folgendes aufgeschrieben: Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Zu allen Zeiten waren die Menschen an dem ewigen Leben interessiert, an der Ewigkeit interessiert. Der Mensch hat weder Mühe noch Kosten gescheut, um da irgendwie weiterzukommen. Wenn wir durch die Religionsgeschichte streifen, so stellen wir fest, wie viel Geld, wie viel Mühe in das ewige Leben investiert wurde. Was hat man nicht alles getan, um die Götter irgendwie milde zu stimmen, dass man vielleicht in der Ewigkeit ein erträgliches Leben hat. Selbst Menschenopfer wurden dort dargebracht. Was muss ich tun, fragt der Oberer. Er geht also davon aus, er muss was tun, um das ewige Leben zu bekommen. Was wissen wir über diesen Menschen, der diese Frage stellt? Er war ein Oberer der Juden, so wird er uns vorgestellt. Und er sagt schon viel über ihn. Er war entweder im Synagogenvorstand oder sogar ein Mitglied des Hohen Rates. Diese Menschen wurden als Oberer der Juden genannt. Und dieser Mensch sieht in Jesus einen überlegenen Gesetzeslehrer. Dieser Mensch war wohl kein Jugendlicher in unserem Sinne. Denn wenn ein Oberer der Juden ist, also in einem dieser Gremien verkehrt, dann kann er nicht Jugendlicher sein in unserem Sinne. Aber es ist wahrscheinlich, dass er in dem Gremium einer der Jüngsten war, denn Matthäus nennt diesen Mann jungen Mann. Also können wir mal davon ausgehen, dass er in dem Gremium einer der Jüngsten war. Dieser Mensch war aber auch religiös. Er kennt die Gebote. Jesus bescheinigt ihm auch, er nennt ein paar sozusagen als Zitat, damit man weiß, worüber man spricht. Aber am Ende sagt er, die kennst du ja. Und dann sagt er ihm so ein bisschen die Richtung und der Mann bestätigt natürlich, dass er die alle kennt. Und dieser Mann hat aber auch festgestellt, dass das stumpfe Einhalten der Gebote ihn nicht ans Ziel bringt. Und er ahnte, dass Gott von den Menschen etwas anderes erwartet, als einfach die Befolgung dieser Gesetze. Er hat es wohl gemerkt, dass beim Einhalten der 10 Gebote kommt man höchstens 10 Stufen hoch, aber nicht in das Reich Gottes. Dieser Mann war reich. Er besitzt sehr viel, ist aber auch nicht bereit, das alles aufzugeben. Wir gehen mal vom besten Fall aus, also so tue ich es, und denke, er hat zu seinem Reichtum auf dem ehrlichen Weg gebracht. Über ihn wird ja nichts Negatives berichtet, er wird relativ positiv dargestellt, also gehe ich davon aus, er hat das ehrlich erarbeitet. Er weiß, wie viel Mühe es kostet, um Geld zu bekommen, und er weiß aber auch, dass er für sein Geld Dinge kaufen kann, Leistung kaufen kann und vieles mehr. Er kann mit seinem Geld wohl gut umgehen, deswegen ist er ja auch nicht arm, sondern reich. Er mehrt wohl auch sein Kapital. Dass man für das Geld bestimmte Dinge oder vieles kaufen kann, das hat er wohl auch gelernt. Und so funktioniert nun mal diese Welt. Und wenn Gott das Ganze segnet, dann kann das alles gut laufen, so wie bei diesem Mann, dass man auch zu viel Reichtum das Ganze aufhäufen kann. Dieser Mann hat so viel Reichtum gebracht und ist auch bereit gewesen, einen Teil davon irgendwo zu investieren. Er hat gedacht, für das, was er tut, beziehungsweise was er investiert, kann er ja auch was erwarten. Und dieses Prinzip, Geld für die Arbeit und für Geld kann man auch Dienstleistungen kaufen, ist ja auch nicht unbiblisch. Wir lesen in der Bibel diesen Spruch, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist erstmal die Richtung, dass der Arbeiter wird mit Geld bezahlt. Doch in diesem Fall gibt es hier ein Problem. Jesus weist diesen Menschen ja auf die Gebote hin. Der Mann bestätigt sie als erledigt. Er hält sie von Jugend auf. Und diese Tatsache bringt uns zu dem Gedanken, den wir hier herauskristallisieren, dass es reicht nicht, die 10 Gebote zu halten oder das Gesetz zu halten. Das reicht einfach nicht. Das Gesetz Moses ist Gottes Fürsorge für das Leben der Menschen, seines Volkes auf der Erde. Das Gesetz Moses offenbart sehr viel über Gott. Und offenbart auch sehr viel über den Menschen. Aber es ist und war zu keiner Zeit der Weg zum ewigen Leben. An dieser Stelle können wir aus dem Römerbrief von Apostel Paulus einiges lernen. Ich nehme nur ein Zitat daraus, wo es darum geht, dass er erklärt, dass man durch Einhalten des Gesetzes nicht gerechtfertigt wird vor Gott und somit kein ewiges Leben hat. Und er schließt diesen Gedanken so ab, beziehungsweise fasst es so zusammen, wo bleibt nur der Ruhm, also über das die Gesetze zu halten? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ich gebe zu, ein bisschen philosophisch formuliert, dieser Satz von Apostel Paulus, aber es geht eben darum, sich was einbilden, auf die Gebote und Gesetze zu halten, kann man nichts. Denn durch den Glauben wird man gerechtfertigt. Aber man kann in dem Römerbrief weiterlesen und den Gedanken etwas näher vertiefen zu Hause. Hat dieser Mann vielleicht gedacht, er könnte, wenn er jetzt schon nicht Werke, sondern vielleicht sein Kapital investiert in das ewige Leben? Der Gedanke ist ja nicht ganz fremd, wir haben auch in der Schriftlesung was davon gelesen, gehört. Es könnte der Eindruck entstanden haben, dass man tatsächlich mit Geld da so eine Anlage schafft, dass einem das ewige Leben verschafft. Aber spätestens seit der Reformation wissen wir, dass man mit Geld die Vergebung der Sünde nicht kaufen kann. Aber im Laufe der Zeit, so habe ich den Eindruck, entstand auch im Christentum, auch bei den Protestanten, so ein Appellchristentum. Man sagt zwar, dass für das ewige Leben, so wie ich das heute auch sage, nichts bezahlen kann, nichts tun kann, aber man lebt häufig so, als hätte man das ewige Leben verdient. Der Mensch hat das ewige Leben beim Sündenfall verloren, also durch den Adam diese Geschichte. Und Apostel Paulus schreibt das in dem Römerbrief so, dass der Lohn für die Sünde ist der Tod, also der ewige Tod. Der Preis also für das ewige Leben ist mein Leben. Wenn ich das bezahlen könnte oder können, hypothetisch, dann müsste ich ja zwei Leben haben. Mit dem einen Leben sterbe ich für meine Sünden und mit dem anderen lebe ich ewig. Aber das habe ich nicht. Also ist der Preis für das ewige Leben von mir nicht zu bezahlen. Wie geht's hier weiter? Jesus sah, dass dieser Mensch sein Angebot so nicht annehmen wollte und betrübt war. Und dann sagt er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Dann sprachen aber die, es hörten, und wer kann dann gerettet werden? Jesus sagte ja zu dem reichen Mann, verkaufe alles, was du hast, verteile das an die Armen. Jesus wollte von diesem Mann nichts haben. Er wollte den Mann selbst haben, ohne sein Geld. Doch diesem Mann war sein Reichtum doch wichtiger als das, wonach er gefragt hat, das ewige Leben. Und deshalb ging er weg. Und mit dem Sprichwort von dem Kamel durch das Nadelohr macht Jesus deutlich, es ist unmöglich, dass ein Mensch durch sein Reichtum irgendwie zu Gott kommt. Ich muss zugeben, dass bisher ist diese Botschaft, die ich hier so bringe, wenig Freude auslösend. Doch deshalb bin ich hier, nicht hier. Ich habe eine gute Nachricht hier. Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht und deshalb bin ich auch heute hergekommen. Jesus sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Damit läute ich das Gute ein. Ist es uns schon aufgefallen beim Lesen des Lukas-Evangeliums, in welchem Zusammenhang der Bericht von dieser Begegnung aufgeschrieben ist? Ich mache mal einen Streifzug durch Kapitel 18. Dieses Kapitel beginnt mit einem Bericht von einer Witwe oder von einem Bericht von einem ungerechten Richter. Wir lesen dort, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und von keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Der Richter, der Gott nicht fürchtete und von keinem Menschen sich scheute, wollte ihr da gar nicht helfen. Sie hat ihm ja auch nichts angeboten, womit er ihr Recht hätte verschaffen können wollen. Also keine Geldleistung, gar nichts. Sie bettelte und bettelte und bettelte und dann hat er irgendwann gesagt, ach komm. Hat er ihr geholfen, auch ohne, dass sie ihm was bezahlt hat. Gut, das ist noch thematisch gesehen vielleicht nicht so ganz einleuchtend, warum es hier einen Zusammenhang hat. Weiter lesen wir in demselben Kapitel, da kommen zwei Männer zum Beten in den Tempel. Es war ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Zöllner stand aber weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Hat der Zöllner Gott etwas angeboten? Hat er ihm irgendwas vorweisen können, warum Gott ihm hätte vergeben sollen? Müssen? Nein. Der Pharisäer hat im Gegensatz dazu eine lange Liste Gott vorgetragen, warum er bei Gott Vorteile haben sollte. Es wird aber noch besser. Als nächstes wird berichtet, wie Jesus die Kinder segnet. Und dann sagt Jesus einen Satz, der mich begeistert. Der mich dankbar stimmt und der auch das ausgelöst hat, warum ich diese Predigt so vorbereitet habe. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Es reicht also, das Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen. Das Kind vergisst sogar Danke zu sagen. Nimmt das alles an, was man ihm gibt, ohne Gegenleistung bringen zu wollen. Ohne, wie gesagt, selbst Danke muss man das dem Kind nochmal beibringen, dass er sagt, wenn man ihm was gibt. Die Witwe, die ging zu dem Richter, um ihr Recht zu bekommen ohne Angebot, ohne Geldleistung oder Geschenk. Und sie bekam ihr Recht. Das passiert auch unter den Menschen so. Der Pharisäer wollte Gott mit guten Taten beeindrucken. Tja, dafür müsste er schon viel früher aufstehen. Der Zöllner dagegen betet einfach um Gnade, wie ein Kind. Er hat kein Angebot und er bekommt diese Gnade. Der reiche Mann wollte mit Jesus ein Geschäft anzetteln. Tut mir leid, das geht nicht. Für Geld ist da nichts zu haben. Um das ewige Leben uns zu schenken, hat Gott alles erledigt. Er hat alles getan. Durch Jesus Christus ist alles erledigt. Das werdet ihr nächsten Sonntag beim Abendmahl ja auch feiern. Das ist ja symbolisch das, was geschehen ist, damit ich ewiges Leben habe. Und so sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir können also wie ein Kind das annehmen, was Gott uns bereitet hat, das ewige Leben. Und glücklich sein, Gott loben und preisend anbeten, wie wir das auch heute tun. Amen. Vater im Himmel, danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens. Kaufen können wir es nicht und du willst es auch gar nicht, dass wir es kaufen. Danke dir für die Gnade. Amen.